So, wir haben heute ein sehr interessantes Studium vor uns. Ja, uns werden manche Einzelheiten in dem Offenbarungsbericht doch weitergegeben. Und ich denke und ich hoffe auch, dass manche dieser Einzelheiten uns aus dem Offenbarungsbericht nach der heutigen Betrachtung etwas verständlicher werden. Wir beschäftigen uns heute mit den Versen 5 bis 6 des 11. Kapitels. Verse 3 und 4 haben wir letzten Sonntag angeschaut. So heute studieren wir die Verse 5 und 6. Und in diesen Versen geht es um die Vollmacht der zwei Zeugen, die während der Trübsalzeit dienen werden, so wie ich denke, in der ersten Hälfte der Trübsalzeit. Auch dazu werden wir einiges sagen heute Morgen. Aber wir wollen nicht nur diese Verse 5 und 6 anschauen, sondern wir schauen zurück, wir schauen auf die biblische Prophetie. Und wir wollen sehen, was die biblische Prophetie uns gerade im Zusammenhang dieser zwei Zeugen deutlich macht. Lass mich, bevor wir so richtig nun in die Heilige Schrift eintauchen, erwähnen, dass ich persönlich bin der Überzeugung, dass diese Dinge, die wir heute gemeinsam durchsprechen, dass wir diese Dinge als Gemeinde nicht erleben werden, sondern dass wir zu diesem Zeitpunkt, der hier angesprochen wird, gerade auch in Kapitel 11, schon entrückt sind. Manche sind damit nicht einverstanden, die denken, dass die Entrückung zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden wird, in der Mitte der Trübsalzeit. Manche denken am Ende der Trübsalzeit. Ihr Lieben, das macht überhaupt nichts. Und ich sage mir immer, auf dem Weg zum Himmel, in unsere ewige Heimat bei der Entrückung, werden wir diesen Leuten dann noch einmal erklären, warum die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfindet und nicht nachher. Ich möchte unser Studium heute Morgen aber mit einer Frage beginnen. Wisst ihr, was die letzte Prophetie des Alten Testaments ist, die ungefähr, die für uns festgehalten ist in dem Alten Testament, sollte ich sagen, ungefähr, die ausgesprochen worden ist, ungefähr 400 Jahre, bevor Jesus Christus geboren wurde. So, was ist die letzte für uns aufgeschriebene Prophetie in dem Worte Gottes, die ungefähr 400 Jahre vor dem Kommen, von dem ersten Kommen des Herrn Jesus ausgesprochen worden ist? Wisst ihr das? Schlagt bitte das letzte Buch des Alten Testaments auf. Es ist das Buch Malachi. Und schaut euch die letzten zwei Verse an. In manchen Übersetzungen ist es Kapitel 3, Vers 24, 25, 23, 24. In manchen Übersetzungen ist es Kapitel 4, aber es sind die letzten zwei Verse. Schaut euch die letzten zwei Verse an. Ich möchte sie uns lesen. Hört genau hin. Siehe, sagt Gott durch den Propheten Malachi, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit Bann schlagen muss. So, die letzte Prophetie aus Malachi, die letzte für uns festgehaltene Prophetie in dem Alten Testament, spricht von dem Kommen des Herrn Jesus und sie beschäftigt sich mit der Endzeit. Nicht nur das, hier wird genau einer der zwei Zeugen angesprochen, nämlich Elia. Und überlegen wir einmal, was gesagt wird, was wirklich gesagt wird. Diese letzte Prophetie, wenn wir das einmal studieren, spricht einmal von dem Wiederkommen des Propheten Elia, von dem Wiedererscheinen des Propheten Elia. Sie spricht zweitens von dem Zeitpunkt seines Kommens, wann er kommen wird. Und sie spricht auch über die Folge seines Dienstes. Drittens, ja. Und das ist, wie gesagt, was wir in Kapitel 11 der Offenbarung dann auch zum Teil lesen. Es wird also unmissverständlich gesagt in dieser Prophetie, dass Elia kommt, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommen wird. So, wann ist das? Wann kommt der große und furchtbare Tag des Herrn? Das Wort des Herrn spricht, oder das Wort Tag des Herrn spricht in der Bibel, wenn wir das Wort oder diesen Begriff studieren, nicht von einem einzigen Tag, sondern von einem Programm Gottes, und zwar in der Endzeit. Aber der schreckliche Tag des Herrn, ja, spricht ganz deutlich von der zweiten Hälfte der Trübsalszeit. So wird die schreckliche letzte Periode der Trübsalszeit der 3,5 Jahre in der Heiligen Schrift auch unter anderem beschrieben, der furchtbare Tag des Herrn. So, die ersten 3,5 Jahre, die werden auch kein Zuckerschlecken sein, aber im Vergleich zu der zweiten Periode der Trübsalszeit ist die erste Periode nicht so schlimm, aber schlimm genug. So, was wird passieren vor diesem furchtbaren Tag durch den Dienst des Propheten Elia in der ersten Hälfte der Trübsalszeit? Und die Prophetie des Malachi sagt uns, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Ihr Lieben, was denkt ihr, was das bedeutet? Was ist mit eins der größten Konflikte in der Gemeinde heute? Generationskonflikt. Die Jungen gegen die Alten. Die Jungen wollen andere Musik wie die Alten. Die Jungen wollen dies. Und die Alten denken, nein, das ist alles nicht, wie die Heilige Schrift das sagt. So, mit eins der größten Konflikte in der Gemeinde ist der Generationskonflikt. Unter den Juden ist es genau das Gleiche. Heute. Viele ältere Menschen sind sehr strenge religiöse Menschen. Aber die Jugend in Israel, die flippen aus. Ja, da gibt es nicht viele, die noch religiös bleiben wollen. Und vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt. Gerade in der letzten Woche wurde sehr viel und sehr oft in Jerusalem selbst demonstriert. Junge Leute sind auf die Barrikaden gegangen und waren auch gewalttätig der Polizei gegenüber. Generationskonflikt. Und Elia wird diesen Konflikt lösen. Wie? Durch eine Erweckung. Durch eine Erweckung. Ihr Lieben, wenn derselbe Geist, der Heilige Geist, in einem älteren Menschen lebt und in einem jüngeren Menschen lebt, denkt ihr, da wird es noch Generationskonflikte geben? Niemals. So, wovon spricht der Vers hier? Wovon spricht die Prophetie hier? Sie spricht von einer Erweckung, die ausbrechen wird durch den Dienst der zwei Zeugen in der Trübsalszeit, in der ersten Hälfte der Trübsalszeit. Ja? Und das ist das, worauf Gott uns hinweist in seinem Wort, was stattfinden wird, was tatsächlich vor sich gehen wird in dieser ersten Hälfte der Trübsalszeit, wenn die zwei Zeugen auftauchen werden und dienen werden. Und ich habe letzten Sonntag schon gesagt, die Juden warten auf drei Personen, die kommen sollen, ihrem Verständnis nach. Das ist der Messias, das ist der Elia, Prophet Elia, und das ist der Prophet. Und wenn wir fragen, einen Juden, religiösen Juden fragen, wer der Prophet ist, ihrer Ansicht nach werden sie sagen, es ist der Mose. Mose ist der größte, der beliebteste Prophet unter den Juden. Und wenn diese zwei Zeugen erscheinen, ja, wird für die religiösen Juden manches deutlich aus dem Alten Testament. Und sie werden hörend auf die Predigt dieser beiden zum Glauben kommen. Aber auch das wird ein Wunder Gottes sein. Und schaut einmal, Gott sprechend durch den Propheten Jesaja, er spricht eben auch von diesem Zeitpunkt, wenn das Volk Israel, wenn die Juden übernatürlich zum Glauben kommen werden. Und zwar, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne aufschlagen, Jesaja 66, Vers 8, eine wunderbare, eine herrliche Prophetie, hinweisend auf das, was tatsächlich stattfinden wird, was stattgefunden hat und was noch stattfinden wird. Hören wir auf das Wort Gottes. Es wird gesagt, wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Dieser Teil des Verses spricht von 1900, von dem Jahr 1948, von der Geburt, Wiedergeburt des politischen Israel. Es war ein Wunder Gottes. Aber der Vers geht weiter. Es steht geschrieben, ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Und das spricht von der Bekehrung der Juden, die noch kommen wird, die nie stattgefunden hat. Hier ist die Rede von dem wahren Israel, das zum Glauben kommen wird in der Endzeit. Das wird geschehen eben durch den Dienst dieser zwei Zeugen unter anderem. Und dann wird gesagt, um das noch einmal zu klarifizieren, nicht qualifizieren, sondern klarifizieren, ist hier ein Volk auf einmal geboren werden und dann wird gesagt, denn Zion, was ist Zion? Das ist Jerusalem. Wo werden die zwei dienen? In Jerusalem. Nicht in Berlin, nicht in New York, nicht in Moskau. In Jerusalem. Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich auf einmal ihre Kinder geboren. So, diese Prophetie aus Jesaja 66 spricht von einer sehr plötzlichen, von einer schlagartigen Erweckung einer Nation. Und es ist aus dieser Erweckung, dass die 144.000 jüdische Evangelisten hervorkommen werden. Kapitel 7 der Offenbarung spricht von ihnen. Und wir wissen auch, dass durch den Dienst der 144.000 Evangelisten eine sehr große Menge der Juden, aber auch der Heiden zum Glauben kommen werden, die dann den Märtyrertod erleiden werden. Und diese Märtyrer werden uns in dem fünften Siegel vorgestellt. So, wir kommen noch einmal zurück zu der Prophetie des Malachi. Es wird gesagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit Bann schlagen muss. So unterstreichen wir das in unseren Bibeln, was Gott hier sagt. Die Erweckung Israels wird stattfinden, wozu? Das ist, was der Vers hier sagt. Wozu wird sie stattfinden? Was sagt der Vers? Damit Jesus Christus bei seinem zweiten Kommen das Land, und das ist von Israel ist hier die Rede, nicht mit dem Bann schlagen muss. Und interessanterweise haben wir in unseren Bibelstunden vor zwei Lektionen darüber gesprochen, was Bann im Alten Testament, ja, der Bann im Alten Testament wirklich bedeutet, nämlich im Zusammenhang der Stadt Jericho. Wenn eine Stadt in den Bann Gottes gestellt wurde, musste alles Lebende in dieser Stadt vernichtet werden. Erinnert ihr euch noch? Und in dieser Prophetie des Malachi lesen wir, dass eine Erweckung stattfinden wird und stattfinden muss, damit das Land Israel, zuallererst Land Israel, nicht mit dem Bann geschlagen werden muss. Und achten wir bitte wieder auf das göttliche Muss in diesem Vers. Ebenso wie ein Mensch wiedergeboren werden muss, dem Worte des Herrn Jesu nach, damit er das Reich Gottes sieht, in das Reich Gottes kommt. Genauso muss es eine Erweckung der Nation Israel geben, damit nicht alles Lebende in Israel vernichtet wird. Und hier sehen wir ganz klar das Programm Gottes für Israel, aber natürlich dann auch für die ganze Welt. Und die Erweckung der Juden in der Trübsalzeit ist Gott gewirkt und dient dazu, damit Gott nicht das Land Israel ganz und gar austilgt. Und wir wissen es, genauso wird es sein, genauso. Wenn Jesus wiederkommt, wird er das Land Israel nicht mit einem Bann schlagen. Was wird er tun? Er wird das tausendjährige Reich einweihen, einläuten. Wer wird in das Reich hineingehen? Kein Ungläubiger, kein nur Wiedergeborener. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Schaut einmal, was Jesus selbst prophezeit in Matthäus 17, Vers 11. Jesus aber antwortete und sprach, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Achten wir, wie Jesus das sagt. Wir wissen diese Verbindung von dem kommenden Elia und Johannes dem Täufer. Jesus spricht das, nachdem Johannes schon seinen Dienst angefangen hat. Und Jesus sagt, hinweisend auf die Zukunft, er wird freilich kommen, der Elia wird freilich kommen und er wird alles wiederherstellen. So Johannes der Täufer hat im Geist des Elia seinen Dienst vollbracht und gedient. Aber der wirkliche Elia, der im Alten Testament auch vorhergesagt wird, von dem gesagt wird, dass er am Ende der Zeit kommen wird, auf den weist Jesus hierhin. Jesus sagt, er wird alles wiederherstellen. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist in den rechten Stand setzen. Und dieses Wort spricht von den rechten Bedingungen, die vorhanden sein müssen, damit das Reich des Messias anbrechen kann. Und was sind diese rechten Bedingungen? Es ist die Buße. Es ist die Buße Israels. Und die Hinwendung dieser Nation an Jesus Christus, ihren Messias, denn sie verleugnen, die meisten verleugnen das, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist. So woher weiß ich, dass es Buße ist? Überlegen wir einmal. Überlegen wir einmal. Was ist die erste Ermahnung in der allerersten Predigt des Täufers, die für uns auch in der Schrift festgehalten wird? Was ist die erste Ermahnung? Tut Buße. Das ist richtig, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So, was war die erste Herausforderung in der ersten für uns festgehaltenen Predigt des Herrn Jesus, nachdem Johannes der Täufer festgenommen worden ist? Was war das gewesen? Genau dasselbe, tut Buße. Tut Buße. So aufrichtige Buße ist die Voraussetzung. Das ist die rechte Bedingung, ja, um in das Reich Gottes zu kommen, auch um in das Reich des Messias zu kommen. Und das genau wird der Dienst, das wird die Aufgabe der zwei Zeugen auch sein in den ersten 3,5 Jahren der Trübsalzeit. Sie werden evangelisieren und sie werden die Juden zur Buße herausfordern und dieser Dienst der beiden Zeugen wird sich nicht nur auf Israel beschränken, wir werden das nachher im Text noch studieren, sondern in der ganzen Welt erscheinen, denn die Welt wird sich sehr ärgern über den Dienst dieser beiden Zeugen. Die Welt wird versuchen, sie zu beseitigen. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass jetzt bei den Unruhen zum Beispiel in Seattle mindestens ein Prediger in diese autonome Region gegangen ist, um dort zu predigen. Was haben sie mit ihm gemacht? Die haben ihn fast totgeschlagen. Heute, gestern, habe ich auch in den Nachrichten gelesen, dass bei den Protesten in, wie heißt die andere Stadt? Portland. Sie neben den amerikanischen Flaggen auch die Bibeln verbrannt haben. Ja, und da wird deutlich, welcher Geist eigentlich gerade diese Bewegung, die im Moment so viel Wellen schlagen, treibt. Die Welt ärgert sich über das Evangelium. Warum? Das Evangelium sagt, tu Buße, du bist ein sündiger Mensch, die wollen das nicht hören. Und genauso wird es sein auch mit diesen zwei Zeugen. Die Welt wird sich ärgern, die Menschen werden gegen diese zwei vorgehen, aber sie werden nichts gegen diese zwei tun können für die erste Hälfte der Trübsalzeit, weil Gott selbst sie übernatürlich bewahren wird in diesem evangelistischen Dienst. Und unser Text sagt ganz deutlich, dass diejenigen, die ihnen schaden wollen, sie werden durch das Feuer, das aus dem Mund dieser Propheten kommt, verzehrt werden. Wir brauchen das gar nicht zu vergeistlichen. Wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Ja, dass es so sein wird, das verstehen wir. Gott kann allerhand tun, auch solch ein Wunder. Aber im Alten Testament haben wir auch schon einen Hinweis darauf, dass so etwas geschehen wird. Jeremia 5, Vers 14 zum Beispiel sagt Gott selbst, darum spricht der Herr, der Gott der Herrscharen. Weil ihr das gesagt habt, und er spricht von den falschen Propheten, er spricht von dem Volk Israel, die sich gegen Gott in Rebellion aufgestellt haben. Weil ihr das gesagt habt, siehe, so will ich meine Worte in deinem Mund zu einem Feuer machen und dieses Volk zu Holz, sodass es sie verzehren wird. Das Feuer im Mund des Propheten Jeremia ist das Wort Gottes. Es ist die Ankündigung, in diesem Moment ist es die Ankündigung des Gerichtes über das Volk Israel, das in Sünde ist und das sich nicht in Buße von dieser Sünde trennen will. Das ist die nahe Erfüllung. Die ferne Erfüllung haben wir hier in Kapitel 11. So will ich meine Worte in deinen Mund zu einem Feuer machen und dieses Volk zu Holz, sodass es sie verzehren wird. Und wenn wir in das Alte Testament schauen und besonders über den Dienst des Elia nachdenken, dann sehen wir, dass so etwas Ähnliches stattgefunden hat. In 2. Könige 9, es wird eine Menge von Soldaten losgelassen, sie sollen den Elia fangen. Und Elia sitzt ganz friedlich da und die Soldaten kommen, wollen ihn festnehmen. Und Elia lässt Feuer vom Himmel kommen und die Soldaten werden vernichtet. So eins ist mir klar, angesichts dessen, was hier gesagt wird in unserem Text, Kapitel 11. In dieser Zeit, den beiden Zeugen widerstehen zu wollen, ist eine sehr ungesunde Angelegenheit. Die Menschen werden es zu spüren bekommen, die sich gegen diese beiden Zeugen auflehnen werden. Nun ja, manche werden sich fragen, es hört sich alles interessant an, aber warum müssen wir als Gemeinde diese Dinge eigentlich wissen? Wir sind ja sowieso weg. Schließlich sind wir entrückt, bevor das Ganze stattfindet. So, warum müssen wir diese Dinge wissen? Und ich habe einige Antworten, die ich uns zum Schluss unserer Betrachtung heute Morgen weitergeben will. Und die erste Antwort auf diese Frage ist diese. Wir müssen es wissen, weil diese Dinge in der Bibel stehen. Müssen wir die Dinge, die in der Heiligen Schrift stehen, wissen als Kinder Gottes? Natürlich. So, das ist die Antwort, weil es in der Bibel steht. Zweitens müssen wir diese Dinge wissen, weil uns die Herrlichkeit und die Größe unseres großen himmlischen Vaters in solchen Passagen wie diese und vor allem, wenn wir die Verbindung sehen zu dem Alten Testament, doch noch einmal offenbart wird. Unser himmlischer Vater ist ein Gott, der das Ende von Anfang an weiß. Er hat es festgelegt, bevor die Welt überhaupt gegründet worden ist. Gott hat einen Plan für sein Volk. Gott hat einen Plan für die ganze Welt und auch für mein Leben, wenn ich zu Gott gehöre. Wir können unserem himmlischen Vater im Himmel vertrauen, dass er seinen Plan vollzieht, so wie er es festgelegt hat vor Grundlegung der Welt. Und wenn wir in Angst leben vor diesem komischen Virus, dann stimmt doch etwas nicht. Dann vertrauen wir unserem himmlischen Vater nicht. Ich bin auch nicht leidfertig, dass ich mit ungewaschenen Händen irgendwo hingehe und mir irgendwas in den Mund stopfe. Aber das ist doch, das habe ich seit Kind an gelernt. Das ist nichts Neues. Warum würde ich Angst haben? Ich weiß doch, dass ich in Gottes Hand bin. Und Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So selbst wenn ich sterbe, so what? Was? Ich bin bei Gott. Wir können unserem himmlischen Vater vertrauen, dass er seinen Plan vollzieht, auch mit unserem Leben. Aber eine andere Antwort ist auch diese. Und das ist der Punkt, den ich ganz klar heute Morgen unterstreichen will. Wenn wir doch wissen, was an Schlimmen den Weltmenschen widerfahren wird, die in die Trübsalzeit hineinkommen, und das ist nur der Anfang, das wirklich Schlimme kommt in der Verdammnis. Wenn wir diese Dinge wissen, sollten wir nicht mehr für die Verlorenen beten? Ich denke da an Abraham, dem Gott offenbart hat, dass Sodom und Gomorra vernichtet wird. Abraham hat sich nicht gedacht, naja, was interessiert mich Sodom und Gomorra, außer vielleicht, dass mein Verwandter dort lebt, der Lot. Ja, ich lebe hier, was mit Sodom und Gomorra passiert, das ist mir egal. Nein, ihm waren diese Menschen nicht gleichgültig. Er war um diese Menschen besorgt. Und er bittet Gott, dass er die Stadt verschont oder die Städte verschont, um der gerechten Willen, die darin wohnen. Es lag ihm am Herzen, dass diese Menschen gerettet werden. So haben wir diese Einstellung der verlorenen Welt gegenüber. Wissend, was die Menschen erwartet, die nicht Buße tun. Und lasst uns noch ernster, ja, für die verlorene Welt beten. Für unsere Verwandten, die möglicherweise sich abgewandt haben. Für unsere Freunde, die wir kennen und die nichts mit dem Evangelium, nichts mit Jesus Christus zu tun haben wollen. Lasst uns beten, ja, dass gerade auch heute, an diesem Sonntag, wenn das Evangelium erschallt, so wie hier oder durch das Internet, dass manch einer, der noch nicht Buße getan hat, sein Leben Jesus anvertraut, in Buße. Wir denken immer, dass jeder, der zum Gottesdienst kommt, ja, deshalb kommt, weil er gerettet ist und weil er um seine Wiedergeburt weiß. Ich hoffe das auch. Aber ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und deshalb, wenn heute hier unter uns jemand ist, der diesen Schritt der Buße und der kompletten Hingabe an Jesus Christus nicht gemacht hat, jetzt ist die Gelegenheit, das zu tun. Noch ist Gnadenzeit, ihr Lieben. Bekennen wir dem Herrn Jesus unsere Sünden und bitten wir ihn, dass er in unser Leben eintritt und es umgestaltet, so wie er es will und nicht wie wir es uns wünschen. Und deshalb, bevor wir gemeinsam zum Abendmahl übergehen, wollen wir eine kurze Zeit der Stille einlegen. Und in dieser stillen Zeit darf jeder für sich selbst beten. Ich lade euch ein dazu, das genau das zu tun. Und fragen wir uns, was ist unsere Beziehung zu dem Herrn? Ihr wisst es. Ihr wisst es selbst. Wie sieht mein Leben wirklich aus, praktisch? Diene ich dem Herrn Jesus, so wie ich soll? Was ist meine Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester? Und wenn wir noch nicht Buße getan für unsere Sünden, dann können wir es jetzt tun und unser Leben Jesus Christus anvertrauen. So lasst uns eine kurze Zeit der Stille jetzt einlegen und ich werde dann vor der Feier des Abendmahls mit uns noch beten und Jesus dafür danken, dass er für unsere Sünden tatsächlich ans Kreuz gegangen ist und dass wir um die Vergebung unserer Sünden wissen dürfen und dass wir errettet sind durch das, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha und durch die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Jesus. Wir verneigen uns zum stillen Gebet.